Lasst uns beten um Segen für diese Predigt. Heiliger Geist, gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Der Predigttext für heute steht im 2. Korintherbrief im 4. Kapitel. Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Liebe Gemeinde, als ich gestern draußen am Döbraberg war und die Sonne in mich aufgesogen habe, habe ich mich auf sie ausgerichtet und sie regelrecht einatmen wollen. Die Luft genossen, hat gut getan. Trotz der kalten Luft hat sie gewärmt. Und wenn die Wintersonne nicht so viel Kraft hat, dann sehne ich mich nach dem Sommer manchmal. Und da wünschte ich mir, ich könnte der Sonne näher kommen. Und ich habe es mir aus dem Geografieunterricht noch gemerkt, aus Schulzeiten, wenn die Nordhalbkugel dann näher an der Sonne dran ist als die Südhalbkugel, dann bin ich auch näher an der Sonne dran. Und wenn ich auf einem Berg stehe, irgendwo in den Alpen, bin ich ja noch mal näher an der Sonne dran. Ja, dann kommt es schon vor, dass ich mich schützen muss vor der Sonne, weil sonst verbrennt sie meine Haut. So ist es mit der Sonne, ich brauche sie. Und ich spüre es besonders dann, wenn in den letzten Tagen die Sonne sich so blöd versteckt hat, hinter der Wolkendecke. Da merke ich, da könnte ich es vergessen, dass es sie gibt. Natürlich, sie ist da, sie ist ja über den Wolken, aber ich kriege davon doch nichts mit. Und so sehr es gut tut, mich von ihr anstrahlen zu lassen, irgendwann ist auch wieder gut. Ich muss mich dann mal wieder in den Schatten begeben, weil zu lang Sonne tut mir auch nicht gut. Nach und nach verbrennt die Haut. Und an einem heißen Sommertag komme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich will noch näher an die Sonne, da schütze ich mich. Ich will diese Gedanken zur Sonne und über das Näher und Nicht-Näher als Aufhänger nehmen, um über unseren Glauben an den unsichtbaren, herrlichen Gott nachzudenken. Gott, der Herr, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, ist herrlich, ist gewaltig. Er ist der Einzige, der Allmächtige und deshalb auch so gefährliche Gott. Ja, dieser Gott hat die Sonne gemacht. Die Sonne, die viel zu gefährlich wäre, würden wir ihr näher kommen können, als wir es können auf der Erde, die hat er geschaffen. Die hat Gott gemacht, er hat sie quasi angeknipst durch sein Wort. Er hat gesprochen, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Ja, die unantastbare Sonne, Gott steht über ihr, er ist noch unantastbarer. Ja, und wie die Sonne, so verhüllt sich Gott auch. Wie die Sonne hinter Wolken sich oft verbirgt, so verbirgt sich Gott immer wieder. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann keine Wolken wegpusten und ich kann auch die Verborgenheit Gottes nicht wegpusten. Ja, und wenn Gott sich in seiner lichten Herrlichkeit zeigen würde, dann wäre es ja so gefährlich, dass ich verbrennen müsste. Gottes Herrlichkeit zum Verbrennen und Gottes Herrlichkeit so verborgen. Und ich muss zugeben, ich hätte es oft gern anders mit Gott. Ich hätte ihn gern weniger weit weg, näher an mir dran. Ich wollte, ich würde nicht Gefahr laufen, zu vergehen, wenn ich in seiner Gegenwart bin, wie es in den biblischen Geschichten immer wieder vorkommt, dass die Menschen nur sagen können, wehe mir, ich vergehe, wie an Jesaja, wie auch die Apostel, als sie auf dem Berg waren mit Jesus, als Gott sich zeigt, sie nur niederfallen können. Und manchmal frage ich mich, diese Herrlichkeit, die da bei Gott ist, sollten die Christen nicht auch ein bisschen mehr davon haben? Also die, die doch die Freunde von diesem unsichtbaren, allmächtigen Gott sind. Ja, dass man doch mal was sehen würde, ein bisschen mehr von der Herrlichkeit Gottes in der Welt. Christen könnten doch ein wenig göttlicher aussehen, ein wenig herrlicher. Eigentlich stünde es ihnen doch gar nicht schlecht, wenn sie ein wenig erlöster dreinschauen würden und irgendwie fröhlicher und freundlicher wären, sozusagen heller als die anderen Menschen. Und sollten Christen nicht auch weniger Probleme haben, weniger Schmerzen? Sie sind doch Gott so nah. Mit solchen Anfragen ist Paulus konfrontiert. Er stellt sich diesen Fragen in dem Brief, aus dem unser Predigttext heute kommt. Es war so, dass die Korinther mit dem Apostel Paulus nicht sonderlich zufrieden waren. Paulus hatte ihnen vom Glauben an Jesus Christus erzählt. Viele sind zur Gemeinde gekommen. Viele haben einen Anfang gemacht. Sie haben erlebt, was Vergebung ist. Sie haben erlebt, was Gnade ist. Sie haben erlebt, wenn Beziehungen neu starten können. Sie haben Neuanfänge erleben dürfen. Und irgendwie ist das alles dann in den Anfängen stecken geblieben. Sie merkten, irgendwie ist das Alte immer noch da. Und bei dem Paulus doch auch. Als die Korinther den Paulus besser kennengelernt haben, stellten sie fest, dieser Typ da, der ist doch nicht wirklich ein besserer Mensch. Manchmal war der sogar tierisch nervig. Dieser Paulus, ein elender Rechthaber, er musste immer irgendwas sagen und es musste immer nach seinem Kopf gehen. Und mal ehrlich, konnte das eigentlich stimmen, was Paulus so sagt? Der so krank war. Wir wissen das heute nicht genau, aber man kann davon ausgehen, dass Paulus wahrscheinlich eine schwere Augenkrankheit hatte. Vielleicht war er nahezu blind oder wirklich blind. Ja, konnte so ein Mensch, der so gehandicapt war, die Wahrheit sagen? Er sprach von der Freiheit durch den Glauben an Jesus Christus. Doch dieser Mann war doch komplett unfrei, gefangen in seinem Körper. Er sprach von dem Sieg Jesu Christi, der die Welt überwunden hat. Doch wenn Paulus unterwegs war, waren die Ergebnisse seiner Missionsreisen doch gar nicht so glorreich. Und wenn er predigte, das war schon anstrengend, ihm zuzuhören. Außerdem das Chaos hier in Korinth, dafür war doch er verantwortlich. Paulus wird so einiges vorgeworfen. Und es ist zu merken, wenn man den zweiten Korintherbrief liest, das war keine Sachkritik, da ging es weniger um Argumente. Die kamen schon auch, aber die Korinther, die hatten Kritik an der Person. Paulus musste einiges einstecken, das war verletzend. Doch Paulus stellt sich den Argumenten und er geht an die Theologie ran und sagt, ihr Korinther, ihr habt nicht recht. Ihr habt nicht recht damit, dass ein Christ an seinem erlösten Aussehen, an einem gesünderen Leben oder an einer heiligeren Moral erkennbar wäre. Das ist bis heute so, liebe Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es so kam, aber durch die Jahrtausende zieht sich irgendwie diese Vorstellung durch. Und diese Vorstellung, dass man erlöster, freier und irgendwie heiliger sein müsste, dass das irgendwie erkennbar sein müsste, diese Selbstoptimierung, die macht nicht mal Halt vor Christen, die schon lange im Glauben unterwegs sind. Ja, auch Christen neigen immer wieder dazu, vom Erlöser zu wissen und sich selbst erlösen zu wollen. Doch Gott zeigt sich eben anders. Er zeigt sich nicht in seiner Herrlichkeit, dass man schier vergehen muss. Und er zeigt sich auch nicht so, dass die Christen die besseren Versionen vom Mensch wären, der heller, gesünder und klüger wäre. Gott offenbart sich, und wer Gott sehen will, wie er wirklich ist, der kann an einem nicht vorbei. Der kann am Kreuz nicht vorbei. Der so verborgene Gott, der unsichtbare Gott, er macht sich offenbar, er zeigt sich am Kreuz. Und Paulus konfrontiert die Korinther mit der Wahrheit des Glaubens, dass kein Christ am Kreuz vorbei glauben kann. Ja, Gott, der Herr zeigt sich in meinem Leben, er zeigt sich auch im Kreuz meines Lebens. Was ist mit dem Kreuz gemeint? Das, was wir Menschen oft Schwachheit nennen. Mit Jesus fing es schon so an. Paulus schreibt dieses Bild, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, also Goldmünzen in einem Tonkrug, wertvollstes in dem unscheinbarsten Zerbrechlichen. Auch wenn ein Tonkrug vielleicht schön aussehen kann, aber es ist ja nur ein Tonkrug. Und Jesus war auch so, ein Mensch. Vielleicht war Jesus, wenn wir an den Propheten Jesaja nennen, der sagt, und er hatte keine schöne Gestalt, die uns nicht gefallen hat. Vielleicht war Jesus ja nicht mal schön. Vielleicht war er halt nur ein Durchschnittsmensch vom Aussehen her und hat den Idealen der Kultur gar nicht entsprochen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Und das, was Jesus sagte, das Gold, das war so unscheinbar, verborgen in diesem Menschen. Ja, und das geht weiter. Die Bibel, Gottes Wort, was daheim da im Regal steht, vielleicht schon ein bisschen angestaubt, unscheinbar. Da drin, in diesem irdenen Gefäß, ist Gottes Wort, ist das Gold zu lesen, das Gold Gottes, das Gold Jesu, die Worte, die ewig bleiben. Ja, die Bibel ist ein Buch und Bücher sind anstrengend zu lesen. Und noch dazu ist die Bibel ein so kritisiertes Buch. Und dann die Amtsträger, Paulus, wir hatten es ja gerade schon, die Apostel, die Autoritäten, die doch Fehler machen. Faustdicke Sünder sind sie. Ja, bis heute schwach. Und innerhalb der Institution Kirche ist auch die Schwachheit zu erkennen. Sie macht sich schlimmste Vergehen schuldig. Sie haben es bestimmt mitbekommen. In der letzten Woche kam die Forumstudie raus, wo mal versucht wurde, anzufangen. Es wurde angefangen zu versuchen. Man hat den Versuch gestartet, ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen herauszufinden, was an Missbrauch, an sexuellem Missbrauch und an Machtmissbrauch in unserer Kirche geschehen ist. Wie furchtbar ist es, was da zutage tritt. Und wie furchtbar ist es, dass im Namen Gottes schlimmster Missbrauch betrieben wurde und wird. Und wie furchtbar ist es, wenn Menschen der Glaube an Jesus Christus trüb gemacht wurde dadurch. Und wie furchtbar ist es, wenn Menschen mit diesem Gott nichts zu tun haben wollen, weil sie so Furchtbares erleben mussten. Ja, schrecklich, wenn sexueller Missbrauch den Weg zu Gott versperrt. Und wie ist das im Leben von uns Christen? Es gibt doch solche Tage, in denen mehr Schwachheit als Glaubensmut da ist. Ein ständiger Trotzdem-Glaube, der kostet Kraft und irgendwann auch mal zu viel, oder? Wenn mehr Sünde zu sehen ist als Heiligung, wenn die alten Gewohnheiten, denen man im Namen Jesu schon längst Ade gesagt hat, wenn man sie schon längst abgelegt haben wollte, ja, wenn die wieder anklopfen. Die Gebundenheiten, die Süchte, die Glauben und Beziehungen zerstören, so einfach wollen die sich nicht ausschalten lassen. So viel versucht, so viel gebetet, so viel ernst gemacht im Glauben. Und die Krankheiten und Gebrechen, werden die weniger? Und trotzdem bin ich noch da. Paulus war noch da, so formuliert das irgendwie, fast tot und doch nicht dem Garaus gemacht. In die Ecke getrieben, von Feinden und doch einen Ausweg gesehen. Uns ist bange, aber wir ergeben uns nicht der Angst hin. Gott hat mit dieser Kirche, so viele Schulden sie über die Jahrhunderte gemacht hat, immer noch was vor. Es gibt immer noch Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus kommen. Hier zeigt sich Gottes Herrlichkeit in der Schwachheit. Ja, Gottes Herrlichkeit zeigt sich erst in der Schwachheit. Da, wo die Kraft von uns aufhört. Nicht im Heldenglauben der Apostel und Prediger. Nicht im Glaubensmut der Gemeinde, sondern aus der Schwachheit. In der Schwachheit zeigt sich Gott. In die tiefste Schuldgeschichte und in die tiefsten Tiefen an Bindungen greift Gottes Hand. Und wenn heute ein Mensch einen Gottesbeweis sucht, der Beweis, der persönliche Gottesbeweis ist genau da zu finden, da wo Gott dich nicht fallen lässt in deiner tiefsten Schuld, da ist der Gottesbeweis zu finden, dass er dich in den tiefsten Tiefen nicht fallen lässt, nicht fallen gelassen hat und es auch morgen nicht tun wird. Hier ist der Beweis, dass Gott sich offenbart. Doch man möchte schon noch fragen, warum antwortet Paulus radikal so? Warum spricht er von Schwachheit und Bedrängung und von diesem Schatz in einem irdenen, in einem Tongefäß? Der Glaube ist doch noch mehr. Der Glaube kennt doch die Momente der Herrlichkeit. Und Paulus könnte doch von Damaskus erzählen, wenn er schon so angezählt ist von den Korinthern. Er hat doch Herrlichkeitsmomente erlebt. Und er könnte doch von seinem Erlebnis erzählen, als es so hell um ihn war, dass er vom Pferd fiel und donnernde, herrliche Worte vom Himmel kamen. Warum verfolgst du mich? Paulus hätte den Korinthern doch davon erzählen können, wie Gott selbst ihm im auferstandenen, verherrlichten Christus begegnete. Doch er tat es nicht. Paulus tat es nicht, weil er weiß, von Bergmomenten im Glauben kann ich nicht leben. Ja, später in seinem Korintherbrief, in dem zweiten, treibt er auf die Spitze. Er fängt dann schon an zu sagen, ja, ich habe das und das erlebt, aber was ist das schon? Davon lebt der Glaube nicht. So sehr ich sie brauche, die Momente, in denen ich mich in Gottes Herrlichkeit gehüllt weiß, so sehr ich sie brauche, dass ich wenigstens von Ferne das Leuchten spüre, wie die Sonne auf meiner Haut an einem schönen Tag. Der Glaube lebt nicht von diesen Momenten. Ich brauche sie, Bergmomente im Glauben. Tage, an denen ich mich geborgen und gestärkt weiß. Doch die Momente, die mir wirklich Halt geben, das sind die Kreuzesmomente, in denen Gott mir seine Lebenskraft zeigt. Da, wo ich am Boden bin, ja, und aufgehoben werde, da bekommt der Glaube das, was er braucht, nämlich das Leben in Gott, Halt und Gewissheit im lebendigen Gott, Halt und Gewissheit in Jesus. Frieden und Zuversicht, obwohl Unfrieden und Pessimismus ja schon aufgeben um mich herum ist. Wenn mir Vergebung im Namen Jesu zugesprochen wird, wenn Gott mir ein Wort in die dunkelsten Stunden zuspricht, da wird auf einmal das Leben Jesu Christi inmitten von Leid und Tod offenbar. Wenn ich mich eigentlich auf einem Berg sehe, weil ich mich Gott nahe fühle, das Entscheidende ist, dass er mir dann da oben in meinem Hochgefühl, in meiner Schwachheit begegnet. Vielleicht brauche ich auch so einen Bergmoment in meinem Glaubensjahr oder wie ich es nennen mag, damit Gott mir meine Schwachheit aufzeigen kann und mir so gnädig begegnen kann, damit ich nicht vergehe. Das braucht der Glaube viel mehr als den Moment, in dem Petrus Hütten bauen wollte, wie wir es heute im Evangelium gehört haben. Der Glaube von Petrus lebt nicht davon, dass ihm Mose und Elia erschienen ist und dass er die Stimme gehört hat, das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Der Glaube von Petrus lebt davon, dass nachdem der Hahn dreimal gekräht hat, er Jesus am See traf, dass Jesus ihn ansah und ihm gesagt hat, kümmert dich um meine Leute, kümmert dich um meine Schafe, um meine Lämmer. Weil Petrus in dem Moment weinen musste wie ein Kind und wusste, er lässt mich nicht wegen meiner Schwachheit fallen. Als Petrus schwach war, in seinem Kreuzesmoment, erlebte er die Herrlichkeit Gottes. Wir Christen sind alles andere als Übermenschen. Wir nennen uns eben nicht Lichtgestalten, denn aus uns selbst leuchten wir nicht. Wenn Paulus von diesem hellen Schein spricht, der in unsere Herzen gegeben ist, dann redet er von einem Schein, der in uns hineinleuchtet. Wenn die Sonne des Glaubens, Jesus Christus, wenn er in uns hineinleuchtet, dann leuchtet er in die Dunkelheit hinein. Die Sonne Jesu Christi, das ist das Licht. Ja, Jesus Christus ist das Licht. Er kennt das Sterben. Das Sterben, das im Sterben zum Leben erweckt. Das Leben Jesu wird offenbar, wenn der Hochmut stirbt, dass ich es aus eigener Kraft mein, zu schaffen, ein besserer Mensch zu sein. Dann wird Jesu Leben offenbar. Das Leben Jesu wird offenbar, wenn die Schwachheit angenommen wird, mit der ich unterwegs bin, weil dann wird seine Stärke in mir mächtig. Das Leben Jesu wird offenbar, wenn ich unter meiner hassgeliebten Sünde fast zerbreche und er mir trotzdem die Hand reicht. Wieder, wieder und wieder. Das Leben Jesu wird offenbar, wenn ich in meinen schlimmsten Schmerzen Jesus begegne und er da sein Wort hineinspricht. Dann wird sein Leben offenbar. Wir leben nicht von den Bergmomenten, nicht einmal vom Trotzdem-Glauben. Wir leben von Jesus, von dem wir es wagen dürfen zu sagen. Wir erleben sein Sterben an unserem Leib, damit sein Leben an uns offenbar werde. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.